Willkommen beim Report Werkstatt Podcast. Mein Name ist Julia Ortner. In diesem Format wollen wir Ihnen jede Woche einen kleinen Einblick geben, wie wir hier im Report arbeiten. Also etwa, wie eine Geschichte bei uns entsteht, warum wir jemanden interviewen oder eben nicht, welche journalistischen Hintergründe ein Beitrag hat oder was es vielleicht sonst noch Interessantes aus der Redaktion zu erzählen gibt. Dieses Format versteht sich auch als journalistisches Projekt, das wir gerne gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln wollen. Also würden wir uns freuen, wenn Sie uns Anregungen, Kritik, Nachfragen schicken unter unserer Mailadresse report@orf.at. Wir nehmen diese Folge aufgrund der Pandemie aktuell nicht gemeinsam an einem Tisch im ORF-Zentrum auf, sehr schade, sondern wir sitzen im Homeoffice, also jeder bei sich daheim, durch ein Aufnahmeprogramm verbunden. Bitte verzeihen Sie also, wenn der Ton vielleicht manchmal nicht ganz so perfekt klingt. Und heute spreche ich mit Wolfgang Wagner, dem Report-Sendungschef, und zwar über unsere ersten Erkenntnisse, die ersten Reaktionen unseres Publikums und die Schlüsse, die wir aus der Beschäftigung mit dem Transparenzthema eben auch in unserem Podcast für unsere Arbeit ziehen. Hallo Wolfgang.
Hallo Julia.
Ein häufig auftretender Fall, Wolfgang, in unserer Arbeit ist ja der, dass wir Expertinnen oder Experten in Geschichten auftreten und einen Sachverhalt oder eine Problemstellung analysieren lassen. Genau genommen sollte man in Sachen Transparenz natürlich vorab immer fragen, ob sie oder er gerade in einem Beratungsverhältnis steht oder in einer Geschäftsbeziehung war, die mit dem Analysefeld zu tun hat. Wenn die Geschäftsbeziehung von so einer Person aktuell wäre, sollte man auf den Interviewpartner, die Partnerin, wenn möglich verzichten, finde ich. Wie siehst du diese Frage im journalistischen Alltag?
Ja, entweder verzichten oder ausschildern. Manchmal ist die Geschäftsbeziehung vielleicht so alltäglich und auch geeignet, um bestimmte Art von Interview zu führen. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man sich jemand anderen suchen mit Analysefähigkeit zum Thema. Aber es kann auch, wir reden jetzt so abstrakt, aber es kann auch in unserem kleinen Land Beziehungspunkte geben, wo wir, wenn wir es ausschildern, überhaupt kein Problem damit haben, jemanden zu Wort kommen zu lassen, der in diesem bestimmten Geschäftsfeld, nenne ich es einmal, eine ganz hohe Expertise hat. Und dann sollte das Publikum auf diese Expertise auch nicht verzichten müssen, aber immer wahrheitsgemäß und immer richtig eingeordnet und eingeführt im Beitrag.
Wir hatten kürzlich ja auch den Fall eines Experten, der in der Vergangenheit einmal etwas mit dem Analysegegenstand des Beitrags, zu dem wir mit ihm reden wollten, zu tun hatte, für den wir quasi ihn ausgesucht hatten. Das war von seiner Seite aus damals ein ganz korrekter Geschäftsvorgang, auch keine bedenkliche Frage. Dennoch habe ich dann mit ihm im Vorfeld offen darüber gesprochen und wir haben eben überlegt mit ihm, ob wir in der Reportgeschichte eine Transparenzpassage zu dieser früheren Geschäftsbeziehung einbauen oder in dem Fall eben einen anderen Experten befragen. Und wir haben uns dann entschieden, jemand anderen statt ihm zu interviewen. Das war ihm dann auch lieber. Also ich habe den Eindruck, dass unser Transparenz-Podcast sich auch auf konkrete Arbeitsweisen auswirkt. Wie beobachtest du das?
Na, unsere Sinne sind natürlich jetzt stärker geschärft. Schwierig für die Zuhörer jetzt und Zuhörerinnen ist, dass wir hier so abstrakt reden
abstrakt
müssen.
Sprechen. Ja.
Und in dem Fall, von dem wir beide jetzt wissen, war das absolut die richtige Entscheidung, weil es hätte ein Thema überlagert. Es war völlig unspektakulär. Es hätte überhaupt keinen Anstoß erregen müssen, wenn wir die Person zu Wort kommen hätten lassen. Aber es hätte weggeführt, diese Einführung, diese Transparenzpassage. Das war der Grund. Und genauso muss man in jedem einzelnen Fall abwägen und vorgehen. Wie gesagt, es ist ein kleines Land. Viele Personen im politmedialen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich kommen miteinander in Berührung, kommen in Geschäftsbeziehungen. Und ich nehme jetzt nur kurz das Beispiel aus der Justiz, das wir in der letzten Sendung behandelt haben, sind in ganz verschiedenen Funktionen miteinander eng und kommen ein paar Jahre später wieder in ganz anderen Funktionen zusammen. Und das auch auszuschildern und transparent zu machen, ist uns in der Justizgeschichte, glaube ich, gut gelungen. Und so ähnlich muss man es in vielen anderen Fällen auch immer wieder überlegen. Jedenfalls
Könntest du noch mal sagen, ja, Wolfgang, wen du jetzt die Beziehung vielleicht, die du meinst aus dieser Justizgeschichte?
Die Geschichte hat beinhaltet Personen wie Georg Krakow zum Beispiel, der war Staatsanwalt in einem spektakulären Prozess, Babak-Prozess, war dann Kabinettschef der Justizministerin Bandion Ortner, ist dann in eine hochrenommierte Wirtschaftskanzlei gewechselt, wurde zum Vorstand von Transparency International gewählt und hat dann als Strafverteidiger vor ein paar Wochen das Mandat des früheren Justizministers Brandstätter übernommen. Und die alle kennen natürlich wiederum den Herrn Sektionschef Bilnacek aus nächster Nähe, denn der eine war im Justizministerium Kabinettschef, der andere war Justizminister. Und das hat in der Geschichte eine große Rolle gespielt. Es war mehr oder weniger das Thema der Geschichte, um ohne jetzt mit dem anklagenden Zeigefinger vorzugehen, den Leuten zu erklären, da ist Nähe da, ja, wie man mit Nähe umgeht und ob Nähe problematisch wird, das ist in jedem einzelnen Fall dann zu beurteilen. Aber ein kleines Land schafft Berührungspunkte mehr als in einem größeren.
Ich habe auf Twitter vergangene Woche auch eine Transparenzfrage eines Reportseers bekommen. Er hat sie mir öffentlich geschrieben, nicht via Direct Message. Und die würde ich gerne jetzt mit dir besprechen. Mark Mitterhuber schreibt, letzte Woche gab es einen interessanten Beitrag über das illegale Glücksspiel und Lotterien. Hätte man da nicht die wirtschaftliche Verzahnung von Lotterien und ORF erwähnen sollen? In Klammer hat er dazu geschrieben, ORF ist Aktionär von Lotto, der ORFGD im Aufsichtsrat. Der Herr Mitterhuber spricht eine Geschichte von Martin Pusch an, die er in der Sendung vom 2. März gemacht hat. Die hat sehr anschaulich über das illegale Glücksspiel in Österreich erzählt und über Menschen, die eben spielsüchtig wurden. Wie siehst du das? Sollen wir in solchen Fällen noch mehr erklären?
Ja, diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt vor dem Beitrag gar nicht gestellt, weil es für mich fast nicht vorstellbar ist, dass ich in meiner Funktion als Sendungsverantwortlicher vom GD, vom Generaldirektor des ORF, der in seiner Funktion eben im Aufsichtsrat ist, in irgendeiner Form beeinflusst worden wäre oder werden könnte. Das ist für mich außerhalb meiner Vorstellung. Das würde ich nie zulassen. Es gibt das Redakteurstatut, es gibt da wirklich gute Puffer im ORF-Gesetz. Aber natürlich ist es eine völlig berechtigte Frage des Sehers. Und ich habe mich jetzt erst damit beschäftigt und würde trotzdem sagen, nein, weil es dann auch diese Erklärung bräuchte, warum eben die Einflussnahme gar nicht möglich wäre, außer alle verletzen ihre Pflichten. Das ist ja immer möglich. Pflichtverletzung kannst du nie ausschließen und kannst auch durch Transparenz jetzt nicht aus den Köpfen von vielleicht misstrauischen Menschen rauskriegen. Also ich würde daher sagen, nein, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, wenn wir einen Beitrag über die Novomatic oder über in dem Fall illegales Glücksspiel allgemein machen, dass man dazu sagen muss, dass der ORF in seinem Portfolio auch Anteile hält.
Unsere Arbeit im ORF, du hast es auch jetzt schon angesprochen, auch mit dem Redakteursstatut, unterliegt ja überhaupt einem Objektivitätsgebot. Aus deiner langjährigen Erfahrung, wie kann man Objektivität in der heutigen Medienlandschaft hochhalten?
Objektivität ist eine Haltung, ist ein Anspruch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich im ORF nicht das ORF-Gesetz beachten müsste, wo das Objektivitätsgebot festgeschrieben ist, würde ich mir trotzdem ein Medium suchen, wo Objektivität ähnlich hochgehalten wird. Das ist meine Grundüberzeugung im Journalismus. Ich will nicht parteiisch sein und ich will auch nicht für parteiisch gehalten werden. Ich will die höchstmöglichen Ansprüche versuchen zu verwirklichen, um eben einen Sachverhalt so objektiv wie möglich zu berichten. Das ist mir wichtig. Das ist in meiner journalistischen DNA.
Was hältst du dann vom Credo des amerikanischen Philosophen David Weinberger? Der hatte schon 2009 quasi als Credo für das digitale Medienzeitalter ausgerufen, Transparency is the new objectivity. Was kann man da für den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt übersetzen und ableiten?
Ich halte nicht viel davon und habe das damals schon, als die Debatte geführt wurde und wir auch intern darüber debattiert haben, gesagt, Transparenz ergänzt für mich die Objektivität im öffentlich-rechtlichen Medium perfekt. Also es erhöht für mich auch die Glaubwürdigkeit. Objektivitätsgebot sollte an sich schon das Publikum überzeugen. Es ist ja auch eben wirklich ein gesetzliches Gebot, dass im ORF versucht wird, dem Ideal sich so weit wie möglich anzunähern. Natürlich, Ideale schafft man meistens nicht zu 100%, aber es gibt ja auch Regulative, wo, wenn eine Verletzung des Objektivitätsgebots von Beschwerdeführern behauptet wird, wo dann bis zum Verfassungsgerichtshof das durchjudiziert werden kann und entschieden wird, ob die Beschwerde zu Recht erhoben wurde und ob der ORF nicht objektiv vorgegangen ist. Und daher glaube ich, wenn wir zusätzlich noch die Komponente Transparenz stärken, soweit es halt auch möglich ist, weil das ist ja auch nicht schrankenlos aus meiner Sicht möglich, denn es gibt dann auch das Redaktionsgeheimnis, es gibt den Quellenschutz, der ist genauso verfassungsrechtlich abgesichert wie die Unabhängigkeit der ORF-Redaktionen im Redakteurstatut. Und diese Eckpfeiler unseres journalistischen Arbeitens, glaube ich, sollten garantieren, dass das Ziel erreicht wird. Und Transparenz statt Objektivität lehne ich ab, denn Transparenz könnte ja auch heißen, ich mache Transparenz transparent, dass ich parteiisch bin. Und parteiisch möchte ich nicht sein, beziehungsweise solange ich ORF-Journalist bin, darf ich es nicht sein.
Ja, das ist ja eine Frage, diese Transparenzfrage, über die haben wir ja auch diese Woche wieder diskutiert, weil für die nächste Sendung arbeite ich ja an einer Geschichte, wo es um die Frage der neuen Parteimedien geht. Wir haben ja jetzt die Neugründung von Zur Sache des ÖVP-Clubs erlebt und da genau die Fragen, die du ansprichst, wie ist das mit parteiisch sein oder transparent sein in diesem Bereich, versuche ich zu ergründen mit verschiedenen Gesprächspartnern. Und das ist wahrscheinlich auch eben ein Unterschied, so wie du sagst, ob wir im ORF mit Objektivität umgehen oder und Transparenz oder ob Medien, Parteimedien sowieso, aber auch andere privatwirtschaftliche Medien mit Transparenz umgehen. Da ist immer ein gewisser Unterschied natürlich, oder?
Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, aber es ist auch wichtig, noch wichtiger eben, weil ich ja nicht verurteile, dass jemand, Anführungszeichen, parteiisch ist. Dann sollte man es nur wissen, dann sollte es wirklich klar sein und da ist Transparenz aus meiner Sicht unerlässlich, denn wenn man es verschleiert, wenn man Eigentumsverhältnisse verschleiert, wenn man die Möglichkeiten Einfluss zu nehmen nicht sieht, dann ist tatsächlich Feuer am Dach journalistisch, aber ja, es ist jedem unbenommen und wie wir wissen, historisch ist die Wurzel, die publizistische Wurzel ist sogar eher eine, die parteiisch war, also um eine gute Sache, von der man überzeugt war, möglichst unters Volk zu bringen. Das ist ja die Geburtsstunde von vielen Medien gewesen. Aber ich finde, unsere Form, wie es im öffentlich-rechtlichen Medium auch gesetzlich konstituiert ist, die Objektivität hochhalten zu müssen, finde ich, ist die bessere und für die Gesellschaft nützlichere.
Lieber Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch und dass wir eben auch jetzt da einen Einblick gegeben haben, auch in Entscheidungsabläufe, auch wieder unseren Hörern und Hörerinnen. Und das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von uns allen sehen Sie dann in unserer nächsten Sendung wieder am 16. März. Danke, Wolfgang.
Danke.
So, das war's von der Reportwerkstatt für heute. Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Kritik, Anregungen oder Fragen schicken unter report@orf.at. Künftig wollen wir hier auch gerne Ihre Fragen oder Reaktionen auf den Podcast besprechen. Natürlich freuen wir uns auch über Ihr Lob und wenn Sie den Report-Podcast weiterempfehlen und sich natürlich unsere Sendung anschauen. Am Dienstag um 21.05 Uhr auf ORF2 sind wir und Susanne Schnabel wieder für Sie im Einsatz. Bis zum nächsten Mal. In der ORF-Report-Werkstatt.